Musikkultur Rheinsberg, der kulturelle Leuchtturm im Norden Brandenburgs, in Heinrichs Theater. Willkommen im wunderschönen Schlosspark von Prinz Heinrich. Ich bin Julia Kaiser, Ihre Gastgeberin, und hier im Schlosstheater haben gerade die Proben begonnen zur Oper Raoul Barbe Bleue. Wir sitzen auf der Wiese vor Heinrichs Theater und hören die Gänse im Hintergrund. Zwei Sänger aus der Oper sind dabei. Ihr teilt euch eine Rolle und ich würde gerne mit euch ein bisschen plaudern darüber, was Vergy eigentlich für ein Charakter ist. Aber vielleicht stellt ihr euch erst mal kurz vor. Wo kommt ihr her? Was hat euch nach Rheinsberg gebracht?
Ja, also mein Name ist Michael Dimowski, ich komme aus Australien, aber ich wohne jetzt in Berlin. Wir spielen beides Vergy. Aber ich muss Deutsch ein bisschen sprechen, aber Englisch für mich ist meine Muttersprache. So. Ich muss ihn probieren.
Mein Name ist Kyle Ferran-Wilson. Ich komme aus London, wohne seit 11 Jahren in Deutschland. Ich wohne jetzt in Dresden, Entschuldigung. Und eben wie mein lieber Kollege Michael gesagt hatte, ich singe ebenso die Rolle des Vergy. Und ich habe von Rheinsberg gehört durch den Wettbewerb. Der Schloss ist ziemlich bekannt. Und ja, also die Geschichte, als ich die Oper gelesen habe, so die Infos da, habe ich gedacht, es ist sehr spannend. Und auch irgendwo relevant.
Ja. Zur Relevanz kommen wir später dieses Stoffes, der brandaktuell ist, obwohl schon 300 Jahre alt. Sagt mir noch ein bisschen diese Ausstrahlung. Hier ist noch ein größeres Konzept hinter diesem Rheinsberg Experience. Mhm. Was erwartet ihr?
I'm expecting to learn a lot about the history of the area and also the connection to France and Paris and how relevant this piece of Baublatt it actually is, but it's also an experience to actually see the countryside and experience what it's like to live in such a beautiful area.
Kyle just said he is curious about framing 300 years ago opera today as Australia is very far away from the French Revolution and from France. So what is your knowledge about the French Revolution or your idea at all?
I have a little bit of knowledge of the French Revolution. I did not study it, but I do have an idea of how everything worked. I'm pretty sure the French Revolution happened before Australia was even a country. But to me, it's very fascinating. And it's really interesting how this Baublatt really shows and emphasizes the very important aspects of what the revolution was all about.
So Blaubart, the cast we all know is the evil person with a blue beard, and we know there is this virgin lady who is supposed to be his wife. Mm-hmm. And there's Vergy. He's a like-minded heart. He's a very fond but kind lover of Isor. What are your ideas about the character of Vergy? Was sind eure Ideen von Vergy, diesem Liebhaber, der natürlich sehr anständig ist und ein ganz integrer Charakter und der Isor sogar in das schreckliche Schloss von Blaubart folgt, in Verkleidung?
Also wenn ich was über Vergy sagen würde, ich bin der Überzeugung, er kommt aus einem, ich sag so, man sagt auf Englisch so Creed, so Knights. Also er hat was man nennen würde, so eine Ritterlichkeit, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Und nicht nur im Sinne von, wie man heute das versteht, irgendwie man öffnet die Tür vor eine Frau oder was weiß ich. Das ist viel mehr als nur das. Es ist auch ein Kodex von Ethik sozusagen, der achtet sehr auf die Selbstverantwortung sich gegenüber, wie er mit anderen umgeht. Er scheint mir kein selbst, wie sagt man das, so geiziger Mensch zu sein. Es bricht ihm schon im Herzen schon, dass er Isore nicht heiraten darf, aufgrund ihrer Familie, also ihrer Brüder, die eigentlich, die wollten schon das Beste für Isore, sozusagen. Die wussten aber nicht zu diesem Zeitpunkt, was Raoul alles hinter dem Vorhang so alles macht. Und aufgrund dessen Ehre, versucht er eben, also er gibt ihr die Befreiung von den Versprechungen, die die damals gemacht haben. Und ich finde, das zeigt großer Charakter, sowas zu machen. Das, also mal einen Schritt zurückzunehmen und nicht irgendwie versuchen, so wie eben Raoul, alles zu kontrollieren. Also ich finde, der ist ein sehr bescheidener Mensch, aber er ist kein, wie man auf Englisch sagt, kein Pushover. Er lässt niemanden ihn ranziehen. Also der ist schon seine Prinzipien würdig, sein Pflichtgefühl sehr treu. Und das merkt auch Isore.
Also es ist nicht Love at First Sight und man schwebt auf den Wolken, sondern beide sind sehr bewusst der Situation, dass sie ihren Familien verpflichtet sind, der Ehre und dem Anstand, wie wir sagen in Deutschland.
I think I actually agree for the most part. He's a man of honor. He has a code that he stands for. But I think he has the inner conflict of what he wants and maybe his family's history, his family's pride. I lost the word.
Legacy.
Legacy, yes. Their legacy and what his responsibility is to who he stands for as a person, but also then what he wants. And then ultimately at the beginning of the opera, he chooses honor and to protect Isor, and in that sense also moves the narrative forward to Raoul's downfall as well, which I find is very fascinating.
He has that sense of honor, but there's also this, his own...
What does he do?
Yeah, his desire. That's why he even goes as far as disguising himself to see to it that Isor is in good hands. And he also...
Was it for her or was it for him?
Both. I think both in this case.
Yeah.
Like, of course, he wants to see that she's okay, but at the same time, he also wants to see her. Yeah. You know? So it's like you said, there's a conflict of, what do you call it? Conflict of interest in a way. Mm. But it's like in like his own conflict of interest in a way. Yeah.
Dieser Konflikt, darüber habe ich mit Yunfang Wang schon gesprochen, der den Vicomte, den Bruder von Isor, spielt. Yeah. Mm. Alle wollen das Beste für die Schwester und gleichzeitig sind sie aber so ihrer Familie verpflichtet.
Yeah.
Verarmter Adel, man muss dafür sorgen, dass diese Familie weiter besteht, dass der Name hochgehalten wird und das bedeutet auf eine Weise wirklich Opfer, brutalster Art, dass man sagen muss, wir werfen die Tochter diesem dubiosen Ritter zum Fraß vor, almost. Und dann hoffen wir, dass unsere Ehre oder unsere Familie weiter existieren kann. Aber durch die ganze Oper wird dieser Konflikt weitergetragen und auch dieses innere sich fragen, machen wir das wirklich richtig? Also die Brüder sind natürlich dann nicht mehr dabei, aber auch die haben sich diese Frage gestellt. Und jetzt Vergy reist mit Isor in das Unbekannte. Wie macht er das?
Also Isor ist schon eigentlich in dem Schloss von Raoul zu diesem Zeitpunkt. Und es ist ganz schlau, das zeigt sich eigentlich ganz am Anfang der Oper, in dem Isor sagt, ich hatte eine liebe Schwester, die ich sehr lieb hatte, Anne. Und also ich glaube nicht, dass Vergy das wusste, dass dieser Satz eine krasse Rolle in seinem Schicksal spielen würde. Aber wo er sagt, appelez-moi ma sœur Anne, nenn mich meine Schwester Anne. Und das hat sich für mich, bewahrheitet, indem er dann später sich so verkleidet und sagt dann zu Raoul, wenn erkundigt wird, dass sie angekommen ist, ich bin die lang ersehnte Schwester von Isor Anne. Und natürlich hat Isor das ziemlich sofort gecheckt, dass es nicht Anne ist, sondern eben Vergy.
Man weiß auch nicht so richtig, ist die Schwester vielleicht gestorben oder gibt sie wirklich noch?
Wir haben gesprochen, Kyle hat gefunden, Anna in das normale Libretto, Anna ist nicht gestorben, aber in diesem Stück ist.
Genau, Also in die Ursprungsgeschichte, ich meine, das stammt aus dem Jahr 1697. Und das ist ein Unterschied zwischen der Ursprungsgeschichte und die aus der Oper. Isor ist nicht die vierte Frau von Raoul in der Ursprungsgeschichte, sondern die siebte. Es ist fast wie, wenn man einen Vergleich bringt, wenn man kennt Heinrich der Achte aus England. Der hatte 6 Frauen.
Hm.
Und hat nicht alle umgebracht, aber auf jeden Fall 2 davon hat er umgebracht. Aber um zurückzukommen auf die Geschichte, eben das ist so, wie man kennt, Isor geht in den verbotenen Raum, sieht die Leiche von den 6 vorigen Frauen von Raoul, also Blaubart, und er sagt, also der Raoul kriegt es dann mit und ist kurz davor, sie umzubringen. Die Schwester Anne, sowie die Brüder von Isor, wie sagt man das, die brechen ein und bringen Raoul um, sozusagen.
Aber in diesem ich muss Englisch jetzt, tut mir leid. In this one, it's interesting that they changed the story to, instead of the sister coming back with the brothers, it's the brothers and the fathers of the 3
yes.
dead wives, which I think is fascinating
yeah.
as well. I think maybe there's something more, not ceremonial, but something about the 3 before.
Yeah.
That's definitely something I've seen in things like Mozart as well. Perhaps there's something there. The masonry, I think it is.
Yeah,
which
good
is
point.
Quite interesting. Something about
yeah,
the 3.
True.
Perhaps, but yeah.
Yeah, yeah, that's a good point. Mm.
Also, die ganze Geschichte hat unglaublich viel, was ihr noch entdecken werdet. Wir sind jetzt erst ganz am Anfang dieser Abenteuerreise in die Oper hinein. Ihr habt vorhin gesagt, dass das sehr reale Bezüge zu heute hat. Auf welche Weise? 300 Jahre alt, man ist am Vorabend der Französischen Revolution. Das Ständewesen wird sehr in Frage gestellt und auch ja, die Bürden, die für diese jungen Menschen damit einhergehen, dass sie ihren Namen so schützen müssen und dass sie die Familie weiter existieren lassen wollen als diese Noble People, die sie halt nun mal sind, als diesen Ehrennamen. Wie lässt sich das auf heute übertragen?
I think there is absolutely a connection. There's a lot of challenges in the world at the moment between, I would say, the different classes and how people are noticing that there is more of a gap between, you wouldn't call them noble people, obviously, today.
You call them elites.
But elites, maybe, perhaps. And you see it, there's so much conflict happening, and I think this piece is showing how the tables are turning. And I think Maya, the director, is trying to show how it's almost as if things like love and defeating this idea of the elites or the monarchy is being overturned like it was in the revolution. It's almost a commentary of what's kind of happening today in the world, specifically with what's happening in other countries, about the everyday folk and what we want compared to what the elite have access to. And perhaps that's why I think it's quite interesting that this is the piece that they're doing.
Is there an elite today? Question mark, because a lot of people are talking about the elites and
yeah.
sort of shoving responsibility over to them and say, we're not the elites, we can't change anything. But in fact, we have a different society today, no?
We do have a different society. But, you know, there are some people who would say, like, the same, I don't know how to say it, not villains, but the same kind of, let's just say, elites or whatnot, but different faces or different masks. Like when people say that history repeats itself, there are, I think, and to mention revolution, since you mentioned that earlier, if I remember correctly, correct me if I'm wrong, but I believe there was also a revolution going on that around a similar time in Haiti.
Ah.
There was a slave revolt which took place in around that time. And this is before Napoleon got into power. And at that point, Haiti, I believe, was the first Caribbean country at the time to be a free state, a free nation, due to the slave revolt which happened at that time. It didn't last long because when Napoleon got into power, then he reinstated slavery, and it remained for over 60 years before they received their emancipation. But so there were a lot of things happening at that time. I guess you could say like the zeitgeist was, there were similar topics going on around that time. Mm. Like you could say it's similar if you think of if you go back to the Reformation time, it wasn't just Martin Luther. There were many people talking about the corruption at the time which was taking place in the Catholic Church, for example.
I also just want to add, I think you mentioned that the idea of the definition of elite is maybe not the same. I think that perhaps people are looking to more of perhaps the politicians and the leaders of the world to maybe have more possibility of change and possibility of making society greater. But perhaps that's not being seen at the moment. And perhaps that is what I think is maybe the conflict that is happening here a little bit in terms of what we are showing. I'm not sure if we represent the shift, but when everyone comes in at the end and we overthrow Raoul, I think that is the idea of someone saying enough is enough. We want change. We want something different. And I think you can see it today that people want change, but can't really find a way to perhaps make that happen.
Looking into the character of Verdi again, he's kind of neutralizing himself emotionally, sexually even, because he becomes a sister for his beloved woman, just to be able to be noble in the sense of protecting her and guarding her. And in the end, of course, the opera makes it possible that they are happy ever after. But this construction of this fairy tale ending in a good way, but all these conflicts in between and all these questions of necessities, of powers, in how far is Verdi balancing that, or are you intending to balance it?
I think he's taking a big risk when he enters Raoul's palace as the sister.
Yeah.
We were just discussing before that, is it him being honourable or is it also him being a little bit selfish? Because one of the first things we say to Isor is, I'm here to see you and to die, essentially. So perhaps that is almost a thing of he's being a bit selfish. He's there to protect her, but there's also this ulterior motive of, I want to see you.
Yeah.
And I'm putting you at risk a little bit to see you as well. I think there is a reason why he had to disguise himself as the sister, because if he was to approach as himself, he would most likely be killed.
Yeah.
But I wonder, there is something that we don't see beforehand, is that he discovers the stories of the...
That's exactly where I wanted to cut in a bit, because I believe in the dialogue, he mentions something like that. He does mention something along the lines of hearing strange rumours about Raoul when he's speaking to Isor. And this, I believe, I could be wrong, but it may also potentially ignite her curiosity to go into that room.
Oh.
I could be wrong, but I suspect that.
We'll see what happens with the Insignierung as well, because they obviously have the conversation about between her and Raoul about the cabinet and to not enter it.
Yeah.
We discover it, but we are the ones that do come in and say something happened with his last three wives. There's something not right here.
Yes.
And we are cautious of this. That's why we're here. But what came first?
That's true. And I would also say one thing that I think is good to consider, the fact that Verdi came to the castle unarmed. You know, it's foreign terrain. He doesn't know the castle. He doesn't know the layout. He's not gotten like a plan, like a map of where all the escapes are. He's gone in. Basically, it's like going into a minefield without a map. Like anything could happen. And he doesn't have his weapons with him. So he's actually made himself very, very vulnerable. Some people would say reckless.
Mm.
So, wenn ich sage, er neutralisiert sich, dann stimmt das gar nicht, sondern er macht sich ganz bewusst angreifbar, verletzlich für die Frau, aber auch für das übergeordnete Gute.
Ja, Ich vermute bei Vergy, you can tell me if I'm wrong about this, ich habe das Gefühl bei Vergy, dass, weil du hast vorhin gefragt, wie er dann in diesem System, wie es funktioniert. Ich habe das Gefühl bei ihm, ich glaube schon, dass er ein Gefühl hat, dass das System nicht perfekt ist. Er versucht aber innerhalb des Systems Sachen einzuarbeiten, die das Wohl seinen Mitmenschen sozusagen auslösen, sagen wir so.
Beeinflusst das euer Denken über, bin ich jetzt nobel oder bin ich jetzt, ja.
Rücksichtslos,
ja.
Ja. Also, ich will erstmal sagen, ich habe sehr viel von dir gelernt, Michael. Mhm. So, einfach auch Ideen bekommen, wie ich dieses Figur einschätze. Und es ist ein bisschen eine Mischung aus, ich sag so edel, wie er sich mit Jeanne und Jack umgeht und eigentlich am Anfang auch mit Isor, aber rücksichtslos, erstens, dass er in diesem Schloss geht, unbewaffnet, und zweitens, ganz am Ende, also er zeigt sich, er sagt so ganz klar, Raoul, ja, ich bin nicht die Schwester von Isor, sondern eben, ich bin Vergy, ich bin Ritter, obwohl er keine Waffe hat, der sagt, ich fordere dich auf einen Kampf heraus, sozusagen. Und das, meines Erachtens, ist schon sehr rücksichtslos. Wie sagt man das? Er stürzt sich ein, ohne, also unbewaffnet. Und Raoul, man weiß nicht, ob er auch dieses Ehren, also ob er diese Kodex von Ethik und Pflichtgefühl hat, erstens. Also ich meine, wir wissen das als Außenseiter, wir sehen das so, wir lesen die Libretto, aber der Figur selber weiß nicht, ob Raoul auch dieses Ehrengefühl mit sich trägt. Und deswegen, das ist gefährlich.
Yeah, the question I think for us going into the rest of the rehearsal process is, where is Vergy's real like heart at? Is he doing this for her? Is he doing it for him? Because I wonder if perhaps the right decision would have been to actually not go in carelessly on his own, unarmed, without a plan or anything. He asks Osman for help, who's the servant of Raoul, if he has a sword or a way to contact the outside world. Going in is almost suicide.
Yeah.
Mehr zu all diesen Fragen hören Sie in den Podcast-Folgen mit Jacques und Jeanne, Rosa Lütschwager und Serena Hart, mit Osman, William Diggle und dem Vicomte Yunfang Wang und mit dem Marquis Gabriel Göbel. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Danke bis hier, Michael und Kyle.
Vielen Dank, ebenso.
Ja, gleichfalls, danke.
In Heinrichs Theater, Musikkultur Rheinsberg, der kulturelle Leuchtturm im Norden Brandenburgs.